Liebe Gemeinde, der Predigttext ist aus dem Philipperbrief, Kapitel 3, Verse 12 bis 21. Philipperbrief, Kapitel 3, Verse 12 bis 21. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten, als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, Vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Heiligung ist ein Thema, das unter Christen häufig thematisiert wird, und Advent ist die Jahreszeit oder die Zeit im Kirchenjahr, um sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Heiligung ist ja so viel wie die Veränderung unseres Verhaltens und unserer Gesinnung, nachdem wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Heiligung ist für das Neue Testament so wichtig, dass zum Beispiel der Hebräerbrief schreibt, jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Aber wie sieht jemand aus, der in der Heiligung lebt? Was ist sein Hauptkennzeichen? Wie denkt jemand, der in der Heiligung lebt, über sich? Und wie denkt er über Jesus? Der Predigttext von heute ist ein klassischer Text zu diesem Thema. Er ist geprägt von der Aussage, die Paulus trifft: Ich jage auf das Ziel zu. Möglicherweise ist das ein Hauptkennzeichen von Christus, von Christen. Sie jagen auf das Ziel zu. Daran anknüpfend habe ich das Thema der Predigt so formuliert: Lasst uns mit großer Vorfreude Jesus Christus entgegeneilen. Wenn von Christen die Rede ist und von ihrer Heiligung, ist dies der entscheidende Punkt, um den es geht. Sie sind von einer Sehnsucht nach der Vollendung erfüllt. Und diese Sehnsucht lässt sie Leiden um Christi willen gerne erdulden. Im Predigttext stellt Paulus diese Wahrheit in beeindruckender Weise heraus. Und er spricht zunächst in den Versen 12 bis 14 darüber, wie er sich selbst in seiner Heiligung bewertet. Und der erste Punkt ist auch der ausführlichste. Das persönliche Zeugnis von Paulus: Er ist nicht vollkommen und hält selbstvergessen auf Christus zu. Paulus macht in Vers 12 diese Aussage: Ich habe noch nicht erlangt. Und er sagt nicht ausdrücklich, was er noch nicht erlangt hat, aber der Zusammenhang mit den vorhergehenden Versen macht deutlich, was er meint. Paulus hat Jesus Christus noch nicht vollkommen erfasst. Das muss man erst mal sacken lassen, ne? Mit dieser Aussage erklärt Paulus weiter, in welcher Beziehung er zu Jesus Christus steht. Vorher, in Philipper 3, Vers 8 zum Beispiel, da hat Paulus gesagt, er hat Jesus schon erkannt und Jesus zu kennen ist für Paulus etwas unüberbietbar Großes. Ne? Vers 8, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Es ist der tiefste Wunsch von Paulus, mit Christus verbunden zu sein, Vers 9. Er möchte Jesus immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung in seinem Leben erfahren. Paulus erfährt in seinem irdischen Leben die echte Gemeinschaft mit Jesus Christus. Aber, das stellt er jetzt in Vers 12 heraus, er ist in seiner Gemeinschaft und der Erfahrung von Jesus Christus nicht vollkommen. Und das sagt er wahrscheinlich auch vor dem Hintergrund jüdisch-christlicher Irrlehrer, mit denen er sich in Kapitel 3 auseinandersetzt. Die mögen sich vollkommen vorkommen, wenn sie sich selbst vor allen Dingen am Gesetz bewerten, als der höchsten Offenbarung Gottes. Paulus gibt in Kapitel 3 zu, dass er sich selber auch als untadelig eingestuft hat, als er unter dem Gesetz gelebt hat. Philipper 3, Vers 6. Im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz bin ich untadelig gewesen. Das ist eine erstaunliche Aussage. Also wahrscheinlich schwingt hier, also Paulus macht an anderen Stellen deutlich, dass er auch noch anderes über das Gesetz zu sagen hat. Wahrscheinlich bezieht er sich auf die Zeit, in der er als Pharisäer gelebt hat. Und so wie die anderen jüdischen Schriftgelehrten ihn beurteilt haben, das ging in die Richtung, Paulus, du bist das leuchtende Vorbild in unserem Judentum. Es gibt keinen wie dich. Du bist die Krönung des Pharisäertums. Und es scheint so zu sein, dass Paulus dieses Urteil für sich übernommen hat. Er hat für sich geglaubt in dieser Zeit, gemessen an dem Gesetz, das Gott offenbart hat, stehe ich vor Gott untadelig da. Und er meinte damit nicht sündlos. Aber irgendwie war Paulus davon überzeugt, mit dem Gesetz habe ich alles, was ich brauche, um vor Gott richtig dazustehen. Und so nach dem Motto, ich fühle mich gut unter dem Gesetz. Und jetzt ist er zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und jetzt stellt er an diesen Vollkommenheitswahn, den er als Pharisäer hatte, keinen christlichen Vollkommenheitswahn. So nach dem Motto, jetzt habe ich erkannt, unter dem Gesetz war ich nicht vollkommen, aber jetzt kenne ich Jesus Christus, jetzt bin ich vollkommen geworden. Nein. Durch Jesus Christus erst hat er richtig erkannt, dass er an und für sich nicht vollkommen ist. Bemerkenswert jetzt, dass er das gar nicht auf grobe Sünden bezieht in erster Linie, sondern auf die Gemeinschaft, die er mit Jesus Christus pflegt, Tag für Tag. Und da bekennt er, was mich anbetrifft, was meine Ausrichtung auf Jesus Christus betrifft, wenn es darum geht, ihn zu wertschätzen, ihn zu lieben, ihm zu vertrauen, bin ich nicht vollkommen. Es ist Glaube da, es ist Liebe da, es ist Hoffnung da bei Paulus, aber nicht vollkommen. Das ist bemerkenswert, ne? Paulus weiß, dass es in der Erkenntnis von Jesus noch viel tiefere Erfahrungen zu machen gilt, als er sie bislang kennengelernt hat. Und ihnen jagt er nach, Vers 12. Ich jage ihm nach. Und mit ihm meint Paulus Jesus und die Gemeinschaft mit ihm. Also Paulus ist nicht vollkommen, aber er ist nicht verzweifelt oder träge, sondern die Erfahrung, die er jetzt schon macht, die beflügelt ihn, noch mehr und möglichst viel davon zu erfahren. Und dabei steht die Beziehung von Christus und Paulus nicht auf tönernen Füßen, da ist nichts ungewiss und unsicher, denn Paulus weiß, er selber steuert die Beziehung zu Jesus Christus nicht, sondern, wie Paulus sagt, Jesus Christus hat von ihm Besitz ergriffen. Und zwar, hier kann man sagen, in vollkommener Weise. Jesus hat Paulus ganz und gar in Besitz genommen, auch wenn aus der Warte von Paulus gesehen diese Beziehung noch nicht vollendet ist. Christus hält ihn fest, er lässt ihn echte Gemeinschaft erfahren. Dies geschieht in einem so großen Ausmaß, dass Paulus schon jetzt über alle Maßen von Jesus Christus begeistert ist. Weil Jesus ihn hält, streckt Paulus sich danach aus, immer mehr von ihm zu erkennen und zu erfahren. So, und Paulus scheint sich bewusst zu sein, dass er manchen seiner Leser verwundert. Wie, Paulus? Du bist unser Apostel. Wir haben deinen Philipperbrief empfangen und den hast du mit apostolischer Autorität geschrieben. Der ist unfehlbar durch die Inspiration des Heiligen Geistes. Und Paulus hat noch andere Briefe geschrieben, die als vom Heiligen Geist inspiriert gegolten haben bis heute. Und dann sagt Paulus, ich als Schreiber dieser Briefe habe Jesus Christus noch nicht vollkommen in seiner Herrlichkeit erfasst. Deswegen wiederholt Paulus dies in Vers 13 ganz betont. Liebe Brüder, so ist der Übergang wohl zu verstehen, von Vers 12 zu Vers 13. Liebe Brüder, ich weiß, ich habe euch etwas gesagt, da wundert ihr euch drüber. Ich denke von mir nicht, es schon ergriffen zu haben. Er gibt es ja hier zu erkennen, dass er sorgfältig und lange über dieses Thema nachgedacht hat, in welchem geistlichen Zustand er sich vor Gott befindet. Er bewertet sich jetzt anders als zu der Zeit, als er frommer Pharisäer gewesen ist. Damals mochte er sich als untadelig erachten. Jetzt hat er Jesus Christus kennengelernt, Gottes Sohn, der in vollkommener Liebe zum Vater und zu uns Menschen sein Leben am Kreuz hingegeben hat. In demselben Brief, da gibt es diesen, man nennt das Christus-Hymnus, wo Christus überschwänglich gepriesen wird. Philipper 2 von Vers 6 zum Beispiel. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Gestalt als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Gemessen an dieser menschgewordenen Herrlichkeit Gottes im Sohn kann Paulus nicht anders und muss bekennen, ich habe Jesus Christus im Glauben als meinen Herrn und Retter erkannt. Ich habe begriffen, dass er Gottes Offenbarung in seinem Gesetz weit überragt. Aber ich muss ehrlich bekennen, ich bin weit davon entfernt, die Herrlichkeit von Christus verinnerlicht zu haben. Ich bin weit davon entfernt, die Vollkommenheit des menschgewordenen Sohnes Gottes in meinem Leben wiederzuspiegeln. So, was ist das Ergebnis dieser Analyse von Paulus im Blick auf sich selbst? Vers 13, eins aber, eine wesentliche Schlussfolgerung ziehe ich daraus. Ich lasse das, was hinter mir liegt, zurück. und strecke mich nach dem, was vor mir ist, aus. Meines Erachtens ist das der Vers aller Verse, wenn es um das Wesen von Heiligung geht. Ich lasse das, was hinter mir liegt, zurück und strecke mich nach dem, was vor mir ist, aus. Hinten und vorne sind hier zeitliche Kategorien. In der Vergangenheit liegen zu der Zeit, als Paulus den Philipperbrief geschrieben hat, mehr als 50 Jahre seines Lebens zurück. Mehr als 20 Jahre davon ist er Christ gewesen. Und auf diese Zeit, nach seiner Bekehrung insbesondere, bezieht er sich. Also Paulus sagt hier nicht, es gab eine Zeit in meinem Leben, da war ich kein Christ, da habe ich Christus nicht gekannt und das lasse ich zurück. Nein, insbesondere auch die 20 Jahre als Christ sind hier mit eingepreist. Auch auf die blickt Paulus zurück und sagt, ich lasse das hinter mir. Verglichen mit dem, was vor ihm liegt, ist es für Paulus relativ egal, was er in den vorhergehenden 20 Jahren als Apostel getan und gewirkt hat. Relativ egal. Es ist ihm relativ egal, dass er einen Römerbrief geschrieben hat und einen ersten Gründerbrief. Es ist ihm relativ egal, dass er jahrelang in Ephesus als Apostel wirken konnte und miterlebt hat, wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Es ist ihm relativ egal, verglichen damit, was auf ihn wartet. Auch das muss man erstmal auf sich wirken lassen, oder? Stattdessen ist Paulus davon beseelt, Vers 13, sich nach vorne auszustrecken. Er gebraucht hier das Bild von einem Läufer, der das Ziel vor Augen hat und von der Vorfreude beseelt ist, es zu erreichen. Diese Sehnsucht auf das Ziel kann er nur deshalb haben, weil er schon die Kräfte der zukünftigen Welt an sich erfährt. Von daher ist sein Lauf zum Ziel kein trostloser, verbissener Lauf, sondern er läuft in diesem Leben von einem Tag zum anderen, von einer Gnade zur anderen auf das Ziel zu. Paulus hat sich fest vorgenommen, dass es so und nicht anders sein soll. Eine ganz bewusste Ausrichtung auf das Ziel, von einem Tag zum anderen. Er kämpft in seinem inneren Menschen darum, diese Vollendung in Jesus Christus von ganzem Herzen zu begehren. Er spricht in Vers 14 von einem Siegespreis. Er gebraucht hier weiterhin das Bild von einem Dauerlauf in einem Wettkampf. Der Läufer hat den Lauf angetreten, weil er das Ziel vor Augen hat. Beim Einlauf ins Ziel bekommt er einen Preis. Und das Bild wird hier dann an einer wichtigen Stelle durchbrochen. Im Wettkampf bekommen gewöhnlich nur die vorderen Platzierten einen Preis. Eine Goldmedaille, Silbermedaille, Bronzemedaille. Dann hört es meistens auf. Und wenn es 100 gewesen sind, die am Start dabei gewesen sind, auch wenn es 100 sind, die ins Ziel einlaufen, 3 kriegen eine Belohnung. Das wird hier durchbrochen. Es geht nicht darum, im Wettlauf seine Ellbogen auszufahren und andere Christen von der Bahn zu stoßen, sondern in Wirklichkeit geht es darum, dass ihr euch gegenseitig unter die Arme greift, wenn ihr merkt, da ist einer müde geworden, diesen Lauf zu laufen. Und am Ende geht es darum, dass wir alle gemeinsam ans Ziel kommen. Wichtig ist, was Paulus am Ende von Vers 14 über unseren Lauf sagt, der ganze Lauf geschieht in und durch Jesus Christus. Jesus ist derjenige, der jedem Einzelnen von euch unter die Arme greift, damit er bloß am Ende ans Ziel gelangt. ist der Siegespreis, den wir beim Zieleinlauf erhalten, eine Belohnung? In einem gewissen Sinn können wir das bejahen, in einem anderen Sinn aber nicht. Das ewige Leben ist nicht etwas, was wir verdient hätten. Unser Glaube und unser Ausharren im Glauben sind kein Verdienst, das wir erbringen und das Gott dann nach Verdienst belohnt. Aber das ewige Leben ist in dem Sinne ein Lohn, in dem Sinne es von uns begehrt wird. Wir wollen das unbedingt haben. Es fühlt sich für uns wie ein Siegespreis an. Es ist das Größte, was man erfahren kann. Es ist ein Gnadenlohn, den wollen wir unbedingt haben. Ich habe ganz bewusst so als flankierende Schriftlesung aus Matthäus 25 das Gleichnis von den 10 Jungfrauen gewählt, weil dort wird meines Erachtens genau dieses Problem geschildert. Warum werden 5 Jungfrauen vom Hochzeitsmahl ausgeschlossen? Antwort, weil sie es nicht so recht begehrt haben, daran teilzunehmen. Sie waren ziemlich gleichgültig, als es darum ging, sich darauf vorzubereiten. Das scheint Paulus auch anzudeuten, wenn er sagt, wenn jemand sich gar nicht am Lauf beteiligt, der zum Ziel führt, dann kommt er auch nicht an. Dass jemand ans Ziel kommt des christlichen Glaubens, das geschieht nicht einfach so, sondern der Glaube hat eine klare Ausrichtung nach vorne. Also nehmt diesen Vers aus Hebräer 12 wieder. Strebt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Wenn dir Jesus hier und heute ziemlich egal ist, dann ist das ein Hinweis darauf, dass du nicht im echten Glauben stehst. Also wenn Jesus dir ziemlich egal ist, also wenn du kaum, ich sag mal, im Verlauf der Woche irgendeinen Gedanken an Jesus verschwendest, wo Jesus dir lieb und teuer ist. Ja, das ist für Paulus eine der Hauptlehren, wenn es um das Thema Heiligung geht. Er ruft uns allen zu, lasst uns mit großer Vorfreude Jesus Christus entgegeneilen. So, das war der erste und ausführlichste Punkt. Es gibt Dinge, die uns daran hindern können, diesen Lauf mit Freude und Entschiedenheit zu laufen. Das können unnötige Streitigkeiten unter Geschwistern sein in Fragen des Glaubens, die aber nicht von erstrangiger Bedeutung sind. Und darauf geht Paulus in den Versen 15 bis 17 ein. Paulus, Punkt 2, bei manch unterschiedlichen Sichtweisen sollten wir darin geeint sein, voller Sehnsucht auf die Vollendung zuzusteuern. Die gemeinsame Vorfreude auf die Vollendung führt dazu, dass wir nachrangige Streitigkeiten in Fragen des Glaubens überwinden können. In Vers 15 macht Paulus ein Wortspiel. In Vers 12 sagt er ja noch, ich bin noch nicht vollkommen. Jetzt spricht er in Vers 15 von einer Vollkommenheit von Christen und er meint hier sowas wie eine geistliche Reife. Und das ist so ein bisschen fast widersinnig. Also wann ist ein Christ geistlich reif? Wenn er das Urteil von Paulus bejaht, dass wir noch nicht vollkommen sind. Es gibt so einen Spruch von Martin Luther, oder er wird ihm zugeschrieben, der Fleischliche meint, dass er geistlich ist. Und der Geistliche weiß, dass er fleischlich ist. Also nicht durch und durch fleischlich, aber gerade bei Christen ist es so, ne? Wenn sie zum Glauben gekommen sind, dann werden eigentlich die Sünden weniger in ihrem Leben, aber ihnen fallen viel mehr Sünden auf, vor allem die Sünden des inneren Menschen. Sie kommen sich schlechter vor, subjektiv, als vorher. Das ist eine ganz normale Erfahrung. Das ist geistliche Reife. Paulus hat sich hier in Kapitel 3 vorwiegend mit erstrangigen Fragen des christlichen Glaubens beschäftigt. Er hat klar Stellung bezogen gegen die Irrlehren mancher jüdischer Christen, die behauptet haben, ein Mensch, der muss erst jüdisch werden, der muss sich erst beschneiden lassen, bevor er Jesus richtig ergreifen kann. Und bei ihnen war dann, was die Beziehung zu Jesus anbetrifft, das Gesetz im Mittelpunkt der Offenbarung Gottes. Paulus hingegen hat sehr stark betont, dass im Mittelpunkt der Offenbarung Gottes, vor allem wenn es um den Glauben an Jesus Christus geht, steht das im Mittelpunkt, was Jesus selbst gesagt hat und was Gott durch ihn am Kreuz vollbracht hat. Hierin, sagt Paulus, kann man nicht geteilter Meinung sein, wenn man Gemeinschaft im Glauben haben will. Daneben aber gibt es andere Fragen, in denen Paulus es Christen zugesteht, andere Überzeugungen zu haben als er. Und zwar geht es hier um untergeordnete Fragen des christlichen Glaubens und Lebens. Deshalb kann Paulus in Vers 15 sagen, wenn ihr in irgendeiner Sache anders denkt, Klammer auf, als ich, also in irgendeiner untergeordneten Frage des Glaubens, wird Gott euch auch hier die nötige Klarheit schenken. Und Paulus meint hier nicht, Gott wird euch irgendwann schon zu der Erkenntnis führen, dass ich Recht habe und ihr nicht. Paulus meint hier wahrscheinlich, Gott wird dafür sorgen, dass diese nachrangigen Irrtümer nicht dazu führen werden, dass ihr am Ende verloren geht. Gott wird dafür sorgen, dass ihr trotz mancher Irrtümer klar auf Jesus Christus ausgerichtet bleiben werdet. Was können das für Irrtümer sein? Das können zum Beispiel Irrtümer in der damaligen Zeit mancher jüdischer Christen sein, die gedacht haben, vor Gott sind wir immer noch dazu verpflichtet, koscher zu leben. Auf keinen Fall dürfen wir Schweinefleisch essen. Und Paulus akzeptiert das. Er weiß, diese Überzeugung ist eigentlich falsch. Dieses Gebot Gottes gilt so nicht mehr. Alles, was mit Danksagung empfangen wird, kann mit gutem Gewissen gegessen werden. Aber, sagt Paulus, niemand soll gegen sein Gewissen so handeln. Und so gibt es manche Bereiche des christlichen Glaubens, da gibt es unter Christen unterschiedliche Überzeugungen. Die sind nicht heilsnotwendig. Und im Umgang miteinander muss man immer darauf achten, sie nie zu erstrangigen Fragen hochzustilisieren. Auf keinen Fall soll man über solche Fragen die Gemeinschaft mit den Geschwistern aufkündigen. Ne? Paulus sagt dann in Vers 16, wozu wir gelangt sind, daran lasst uns festhalten. Wozu sind wir gelangt? Noch nicht zu einem Zustand der Vollkommenheit, aber wir sind von Christus auf einen Weg gesetzt worden, der in die Vollendung mündet. Also das meint er. Wozu wir gelangt sind, daran lasst uns festhalten. Lasst uns gemeinsam mit voller Vorfreude auf die Vollendung zuhalten. Und wenn ihr merkt, hier wird einer müde von euch, dann braucht er die Unterstützung der Geschwister. Hier braucht es auch Vorbilder. Vers 17. Nehmt mich als Vorbild, Brüder und Schwestern. Und er verallgemeinert dann, er und seine Mitarbeiter sowie alle christlichen Leiter sind vor allen Dingen dadurch Vorbilder, dass sie jeglichem frommen Idealismus abschwören, von der Herrlichkeit Christi eingenommen sind und beherzt auf die Vollendung zusteuern. Insbesondere Gemeindeleiter, scheint mir so zu sein, sind dazu berufen, den Geschwistern in der Freude über Jesus Christus voranzugehen. Ihnen ein Vorbild daran zu sein, dass Jesus Christus in allen Anfechtungen ihre größte Freude ist. Lasst uns mit großer Vorfreude Jesus Christus entgegeneilen, liebe Geschwister. Der dritte Punkt, die Dringlichkeit dieser Aufforderung. Es gibt viel Namenschristentum, das die Freude an Christus nicht kennt und sich einem selbstbestimmten Leben verschrieben hat. Und die deutschen Landen sind voll von diesem Namenschristentum. Man nimmt für sich in Anspruch, christlichen Glauben zu vertreten, hat aber nicht wirklich eine echte Beziehung zu Jesus Christus, bei der man davon beseelt ist, immer mehr Gemeinschaft mit ihm zu erfahren und am Ende ans Ziel zu gelangen. Paulus spricht darüber in den Versen 18 und 19. Die Rede ist hier von, wie Paulus sie nennt, von Feinden des Kreuzes Christi. Und hiermit sind nicht solche gemeint, die grundweg die Botschaft von Christus ablehnen, wohl aber meinen sie, dass der Glaube an Christus zur Folge habe, in einen Zustand einzutreten, wo man frei ist von Leiden und man ist befreit zu einem selbstbestimmten Leben. Das Maß an Vollkommenheit wird dabei selber bestimmt. Die Latte wird bewusst niedrig gelegt. Paulus spricht hier davon, ihr Gott ist ihr Bauch, Vers 19. Und er spielt hier nicht in erster Linie auf die Sünde der Völlerei an, sondern der Ausdruck Bauch bezieht sich hier auf den ganzen inneren Menschen mit dem, was er begehrt. Und das, was diese Menschen begehren, ist nicht die Gemeinschaft mit Jesus Christus. Als Hauptsünder hat Paulus hier wohl unter anderem sexuelle Unmoral vor Augen. Solche Dinge werden von Scheinchristen schön geredet. Sie rühmen sich ihres Lebenswandels in scheinbarer christlicher Freiheit, lassen sich aber von ihren eigenen Lüsten steuern und geben dies als christliche Freiheit aus. Ihr merkt vielleicht, dass es ein schmaler Grat ist, richtig und angemessen über Heiligung zu sprechen. Paulus sagt ja, ich bin nicht vollkommen. Paulus sagt aber auch, ich gebe mich nicht meinem Bauch hin. Ich weiß, ich habe diesen alten Menschen in mir, aber ich kämpfe darum, dass ich nicht seinen Lüsten Folge leiste. Nochmal, auf der einen Seite wollen wir uns keinem frommen Idealismus verschreiben, bei dem wir so tun, als wären wir schon vollkommen. Wir wollen keinem Ideal von uns selber hinterherlaufen, von dem wir wissen, wir werden es nie erreichen in diesem Leben. Auf der anderen Seite wollen wir Gottes Liebe und Gnade nicht als Bestätigung unserer Sünde missverstehen. Die alles entscheidende Größe bei der Frage danach, ob wir in der Heiligung leben oder nicht, ist Jesus Christus. Wer ist Jesus Christus für dich? An der Antwort zu dieser Frage entscheidet sich, ob du in der Heiligung lebst oder nicht. Menschen fallen auf der einen oder anderen Seite deshalb vom Pferd, weil sie Jesus Christus nicht wirklich kennen und keine tägliche Gemeinschaft mit ihm erleben. Das gilt für die, die die Gnade Gottes als Freibrief für ein Leben in Sünde missbrauchen. Das gilt aber auch für die, die sich um ein Leben in der Heiligung mühen und nicht wirklich von der Freude an Christus beseelt sind. Heiligung ist ein bitterböser Kampf in ihrem Leben, der jegliche Freude in ihnen erstickt hat. Freude über Jesus Christus. Sie kennen Jesus nicht wirklich als ihren liebenden Herrn, sondern er ist für sie eher so eine Art Diktator, der von ihnen fordert, ohne zu geben. Führe dir Jesus vor Augen. Du stehst in diesem Kampf der Heiligung. Er, der Sohn Gottes, er ist der eine vollkommene Mensch, den es gibt. Seine Vollkommenheit überragt unsere Unvollkommenheit. Du brauchst nicht zu verzweifeln, weil Gott dich gerecht spricht, aufgrund des vollkommenen Lebens und des Sühnetodes seines eigenen geliebten Sohnes. Gott hat dich, ohne dass du etwas getan hast, in Christus vollkommen geheiligt. Du darfst in seiner Gegenwart leben, du darfst Gott als deinen Vater anrufen. Durch den Glauben lässt Jesus dich schon in diesem Leben selige Veränderungen erfahren. Auch wenn du nicht vollkommen bist, ist die Frucht, die Gott in deinem Leben bewirkt, echt. Und du kannst dich darüber freuen. Aber darüber hinaus ist das entscheidende Kennzeichen eines Menschen, der Jesus kennt, dass er die Vollendung ersehnt. Lasst uns mit großer Vorfreude auf Jesus Christus zueilen. Der vierte und letzte Punkt, unsere wunderbare Aussicht, Christus wird uns am Ende durch unsere leibliche Auferweckung hindurch vollkommen umfangen. Paulus geht darauf in den letzten zwei Versen ein. Der letzte drei Verse, Philipper 3, Verse 20 und 21. Er bezeichnet unseren Status, den wir jetzt schon haben, als den von Himmelsbürgern. Wir leben noch auf der alten Erde, aber wir sind rechtlich gesehen solche, die uns bei Gott aufhalten dürfen. Wir leben jetzt noch in der Fremde, aber rechtlich gehören wir schon zur Familie Gottes und das wird sichtbar werden, wenn Jesus wiederkommt. Jetzt ist Christus im Himmel, wir sind räumlich von ihm getrennt. Schon jetzt aber nennt er uns seine Brüder und Schwestern und er wird, wenn er wiederkommt, uns in den Stand von verherrlichten Söhnen und Töchtern Gottes erheben. Ne, Vers 20 sagt Paulus, wir erwarten vom Himmel her Jesus Christus, den Herrn, als unseren Retter. Und zwei Dinge bringt Paulus hier zusammen. Jesus Christus ist jetzt der überragende Herr. Er hat alle Vollmacht von Gott übertragen bekommen. Und wenn er kommt, kommt er nicht als unser Richter, als unser Retter. Das, was er selber am Kreuz für uns vollbracht hat, wird er dann an uns wenden, wenn er uns leiblich von den Toten auferweckt. Paulus spricht in diesem Zusammenhang von unserem jetzigen Leib, der ist von Niedrigkeit geprägt. Wir erfahren die Vergänglichkeit in unserem Leben. Wir erfahren Krankheit, auch chronische Krankheit. Wir erfahren am Ende, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt, den zeitlichen Tod. Und seien wir mal ehrlich, auch Christen können elende zeitliche Tode sterben. Es kann sein, dass ein Christ einen Schlaganfall bekommt oder dement wird im Alter und irgendwann seine engsten Angehörigen nicht mehr erkennt. Es ist ein Leib der Niedrigkeit, der in gewisser Hinsicht nicht Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Dazu kommt die Leiden, die wir als Christen in dieser Welt ausgesetzt sind. Gott lässt es zu, dass sein Volk in der ganzen Welt auf die eine oder andere Weise angefeindet wird, wenn und weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Und darüber hinaus kämpfen wir in unserem eigenen Leben mit unseren sündigen Leidenschaften. Und oft genug verlieren wir diesen Kampf. Als Gottes Sohn auferweckt wurde, bekam er einen neuen, unvergänglichen menschlichen Leib. Mit diesem Leib hat er ein für alle Mal den Tod besiegt. In diesem Leib spiegelt Jesus Gottes Herrlichkeit auf wunderbare Weise wider. Und das ist jetzt die wunderbare Aussage hier in diesen Versen. Wenn Jesus wiederkommt, wird er uns in diesen gleichen Leib verwandeln, den er schon angenommen hat. Wir bekennen ja Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, der ist nach seiner Auferstehung Mensch geblieben. Auch nach seiner Auferstehung ist Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer Gott. Er hat eine ewige neue Menschheit angenommen, die Gottes Herrlichkeit in vollkommener Weise widerspiegelt. Und jetzt, wenn Jesus wiederkommt, wird er, wenn man so will, als unser großer Bruder, ich verwende jetzt mal dieses Wort, der uns seine Brüder und Schwestern nennt, uns verwandeln in sein eigenes Ebenbild. Was uns natürlich ewig von Jesus unterscheiden wird, ist seine göttliche Natur. Die werden wir nicht annehmen, da wir Geschöpfe sind und in Ewigkeit bleiben. Ausdruck der göttlichen Würde, die Jesus hat, ist seine Macht, mit der er sich alle Dinge unterwirft. Ja, worauf freut ihr euch, wenn ihr an die Wiederkunft von Jesus denkt und an die Auferweckung von den Toten? Es scheint so zu sein, ne? Wenn ein Mensch, der im Glauben stirbt, ja, wo wird er sein? Meines Erachtens gibt es einen guten Hinweis darauf, dass ein Christ, der hier in diesem Leben stirbt, danach sofort bei Christus sein wird, noch vor der leiblichen Auferstehung. Im Philipperbrief Kapitel 1, da sagt Paulus, Vers 23, ich werde von beidem bedrängt, mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Also Paulus wägt hier zwei Dinge ab, zwei große Werte. Auf der einen Seite der Dienst für die Christen in Philippi. Paulus führt sich vor Augen, also ich kann mir denken, warum Gott sich entscheiden könnte, dass ich noch ein paar Jahre hier auf der Erde lebe. Da kann ich euch noch ein paar Jahre dienen. Das wäre für mich eine große Freude. Aber ehrlich gesagt, liebe Philipper, noch mehr würde ich mich darüber freuen, wenn ich jetzt hier im Gefängnis in Rom den Märtyrertod ereilen, wenn der mich ereilen würde. Wenn Gott mir die Gelegenheit gäbe, ihn auf diese Weise zu verherrlichen und dann unmittelbar danach wäre ich bei Christus. Das wäre für mich die größere Freude. Und so könnt ihr das sehen, ne? Also gestaffelt. Wir freuen uns schon jetzt über Jesus Christus. Möglicherweise sterben wir vor der Wiederkunft, was nicht ganz unwahrscheinlich ist. Dann kommt dieser Zwischenzustand, der ist schon besser als dieser. Und die Vollendung kommt, wenn Jesus Christus als Herr und Retter erscheint. Also ich finde, als Christen haben wir wunderbare Aussichten, Nehmer. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich freue mich besonders darauf, dass wenn Jesus Christus uns auferwecken wird vom Tod, wir nicht nur einen neuen äußeren Leib bekommen, der in Ewigkeit unanfällig sein wird für Sünde, für Tod, für Vergänglichkeit. Wir werden auch insbesondere einen neuen Leib bekommen. Das kennt ihr ja in diesem Leben, ne? Wir haben einen äußeren Leib mit einem Innenleben. Und viel von dem, was uns so als Sünder ausmacht, das sehen wir bei uns, wenn wir in unser Herz gucken. Das sind Gedankensünden oft, die wir unser Leben lang nicht loswerden. Sünden wie Neid, der Unwille und fast die Unfähigkeit bei manchen, sich nicht herzlich mit anderen freuen zu können und zu wollen. Die Trägheit, Gottes Wort zu lesen und zu ihm zu beten. Sich angemessen über das zu freuen, was Gott in Christus getan hat. Das wird aufhören, wenn wir diesen neuen Leib bekommen. Also die Freude, die dann in uns pulsieren wird, da haben wir jetzt so einen kleinen Geschmack. Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott, er ist uns in diese Herrlichkeit vorangegangen. Uns, seine Brüder und Schwestern, wird er im Auftrag seines Vaters auferwecken. Er kommt bald, um dies zu tun. Liebe Geschwister, lasst uns mit großer Freude Jesus Christus entgegeneilen. Amen.